Ich war einmal mit einem Bekannten unterwegs, Unternehmer, und wir waren da auf dem Weg zum Kunden. Und es ging darum, so bestimmte Produkte zu verkaufen, die helfen, das Personal, Unternehmen und Personal in Unternehmen weiterkommt. Und er fand das immer sehr beeindruckend, sehr interessant, sagte: Du bist Pastor. Das ist ja wirklich sehr interessant. Man merkt, es war ein echtes Interesse daran. So denkt, ach, vielleicht ist ihm das ja eigentlich grundegal, was mein Glaube angeht, was mein eigentlicher Beruf als Pastor angeht. Aber er war da sehr interessiert und hatten wir dann immer wieder interessante Gespräche. Und als wir da auf so einer langen Fahrt unterwegs waren, dann sagt er mal: Ja, weißt du, weil er fragte mich dann immer so aus, ne, in Bezug auf den Glauben und so weiter, und war ganz begeistert, ganz fasziniert, so vom katholischen Hintergrund her, wie das dann bei uns in der Freikirche war, und dass ja irgendwas anders ist, oder auch bei mir als Pastor anders ist als ein Priester oder Pastor in einer Amtskirche, weil manches, nicht alles anders ist. Und dann kam immer so diese klassische, typische Frage: Ja, aber weißt du, wenn ich an so dieses ganze Leid denke, das ich immer wieder an den Nachrichten so sehe, was ich da so mitbekomme, dann frage ich mich schon immer wieder, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Und das ist halt immer wieder diese Frage: Warum lässt Gott Leid zu? Und viele von uns, die wir zu Jesus gefunden haben, haben eigentlich so die Antwort gefunden, dass wir sagen: Ja, wir können auch nicht alles erklären, wir haben auch nicht auf alles Antworten, gerade was so in unserer Welt passiert. Und zurzeit mehr denn je traut man sich ja kaum, die Nachrichten anzuschauen, anzuhören. Aber ich habe selber persönlich Gott als einen Gott der Liebe, als einen freundlichen, barmherzigen Gott erlebt. Und insofern hat sich für mich persönlich diese Antwort ergeben: Gott ist gut. Und Gott ist positiv. Und er hat gute Dinge für mich. Und er hat mich sogar, als ich zu Gott fand, als ich zu Jesus fand, aus vielem Leid herausgeholt, vielleicht sogar aus ganz schrecklichem Leid. Wie viele sind allein zum Glauben gekommen, haben zu Jesus gefunden, gerade in einer Krise, einer ganz schlimmen Situation. Eine Frau, denke aus unserer Gemeinde, die als junge Frau einen schrecklichen Unfall hatte. Und ich glaube, fast alle Insassen, die mit ihr in diesem Auto waren, das da verunglückt war, sind ums Leben gekommen. Und sie war schwer verletzt, kam mit dem Leben davon. Und das war die Situation, wo sie Jesus erlebt hat, wo sie zu Jesus gefunden hat. So wie auch ein junger Mann sagte in der Gemeinde: Ey Leute, hört mal zu, ihr habt gesagt, kommt zu Jesus, du findest Jesus und alle meine Probleme sind weg und es geht mir gut. Und als ich mich für Jesus entschieden habe, und die haben mich abgelehnt, haben mich für verrückt erklärt, meine eigenen Eltern haben mich aus dem Haus geschmissen, und da sind so richtig viele Probleme. Und vorher, wo ich keine Probleme hatte, wo vieles für mich so easy war, auf einmal muss ich aufpassen: Ey, Moment, darfst ja nicht mehr lügen und betrügen, und boah, es wird ja richtig problematisch für mich. Also die Probleme fangen erst so richtig an. Und das ist manchmal auch so, oder? Und wir fragen uns als Gläubige, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns keinen in die Tasche lügen, dass da einfach auch viel Leid ist. Viel Leid. Wenn man so in eine Gemeindechronik hineinsieht, eine Chronik von Gläubigen, die in einer Gemeinschaft leben, einer Gemeinde zusammen sind, was da alles an Leid auch sich anhäufen kann. Oder nicht nur unbedingt Leid, aber viele Dinge, die man gar nicht erklären kann, die passieren und man hat keine Antwort. Man sagt: Was ist das? Und andere sagen, und man muss sich das dann anhören: Wo ist denn da dein Gott? Wo ist denn da dein Jesus? Wenn ich da so die Nöte und die Herausforderungen in deinem Leben sehe. Und so stehen wir eben oft unter Glaubensdruck, sind auch ganz schön geprüft und empfinden, da ist unwahrscheinlich viel Druck manchmal in unserem Leben. So viel Druck. Sie fragen: Jesus, wo bist du? Ich spüre nichts von dir, ich höre nichts, ich sehe da nichts. Und ich finde es immer wieder so gut, ins Wort Gottes hineinzuschauen, Bibel zu sehen, sagen: Das ist doch das ist meine Basis, meine Grundlage. da weiß ich doch, wie es in meinem Glaubensleben läuft, was Gott darüber sagt, wie er das beschreibt. Und auf einmal finde ich viele der Dinge, die ich erlebe, die ich erfahre, die eben nicht, auch nicht so schön und so positiv sind, die finde ich dort wieder. Und das finde ich oft so ermutigend, so beruhigend. Entweder schwebt man da irgendwo auf Wolke 7 und hat die rosarote Brille auf, oder man ist so richtig im Sturm drin, ist so wie im Meer, aber nicht, dass man so im Positiven, wie wir gesungen haben, so mitgerissen wird, sondern sieht eher die riesen fette Welle im Sturm auf sich zukommen und denkt, mit einem Mal ist alles aus, ich stehe total unter Druck. Und dann darf ich inmitten dieser Emotionen, dieser Gefühle, dieser Panik, dieser Ängste, dieser Gedanken, die da in meinem Kopf hin und her schießen, damit längst nicht alleine bin. Ich sehe in deinem Wort, dass da auch so viel Leid geschieht, so viele Herausforderungen. Allein in den Liedern, den Bildern, die wir besungen haben, ja, die auch schon genannt wurden heute hier, sehen wir die maßgeblichen Aussagen, die Gott trifft in seinem Wort. Die werden niemals nur an einer Stelle mit einer einzelnen Bibelstelle benannt, sondern die werden mehrmals benannt, sodass wir auch merken und wissen, okay, Achtung, hier will Gott uns etwas ganz Wichtiges sagen. Aber gerade so ein Punkt auf Leid, verursacht Gott Leid? Schüttet Gott da einfach in unser Leben Leid hinein? Wie ist das eigentlich? Da gibt uns ganz klar eine Stelle Aufschluss im Jakobusbrief 1, Verse 13 bis 14. Da heißt es, wenn jemand in Versuchung gerät, soll er nicht sagen, Gott hat mich in Versuchung geführt. Er hat mich in diese Versuchung hineingeführt. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und führt auch selbst niemand in Versuchung. Nein, jeder wird von seiner eigenen Begierde in die Falle gelockt. Und das ist sehr entspannt, finde ich, weil es gibt Klarheit. Das Schlimmste ist ja oft in solchen Situationen, wir merken, da kommt Leid, da kommen Nöte in unser Leben hinein, ist, dass wir oft anfangen zu schwimmen. Wir haben keinen Halt mehr, wir wissen nicht mehr, was passiert. Und wir wissen schon gar nicht, und das macht uns richtig fertig, setzt uns richtig zu, so denken, Gott, was ist da los? Was ist da los? Hast du mich vergessen? Hast du mich übersehen? Ich bin auch noch da. Was ist los? Und dass ich dann einfach mal tiefer grabe. David sagt so in einem der Psalmen, dieser König David, in dem Psalm sagt er, prüfe und erforsche mein Herz, zeig mir Gott, dass ich genau erkenne, was eigentlich bei mir innen drin los ist. Und ich glaube, wenn ich allein mal von mir ausgehe, wenn ich dann oft einfach zur Ruhe komme, in so einer Situation, wo mir alles um die Ohren fliegt oder zu fliegen scheint, und ich komme innerlich zur Ruhe, so settle down, komm mal runter und überlege und analysiere, das ist oft übrigens sehr wertvoll, sehr gut, einfach mal eine Bestandsaufnahme machen. Ist aber auch ätzend, ne? Ist unangenehm, oder? Ich muss mich ja mit dem Schmerz, mit dem Problem, mit der Not auch noch auseinandersetzen. Ich will doch so gerne verdrängen. Will doch alles vergessen, zieh mir lieber, sagt er, von James-Bond-Streifen rein oder irgendwas. Ja, genau, ich baller jetzt einfach alle über den Haufen. Ist doch so oft, oder? Verdrängen. Sondern ich stelle mich dem und ich fange an zu analysieren. Und viele Dinge erkenne ich ja gar nicht, die verstehe ich gar nicht. Allein, was alles in meinem Unterbewusstsein abläuft. Oh, ich sag euch, oft ist ja so eine Phase, wenn man träumt, ne? Am schlimmsten und am gegenwärtigsten sind einem ja die Träume, wenn man betet, kommst du nicht mehr ins Bad rein, keine Chance, gerade als Mann im Haushalt, wo noch drei Frauen da sind. Und dann sage ich, super, ich kann mich nochmal rumdrehen und dann um 6, wenn es dann nochmal zum dritten Mal klingelt, dann stehe ich auf. Und wenn man dann nochmal einschläft und träumt, boah, das ist echt komisch, oder? Sehr strange. Weil die Träume sind einem oft sehr gegenwärtig. Und heute auch, da habe ich ein Zeug geträumt. Irgendwer wollte mich anklagen. Das hat mich richtig verfolgt. Das hat mich bis hierhin heute Morgen verfolgt. Was war das für ein Blödsinn? Ne? Und im Traum überlegst du dann schon noch, ist das jetzt ein Traum? Ist das wirklich passiert? Was hast du denn da verbrochen? Das kann doch nicht sein. Und dann wachst du auf und denkst, oh, es war nur ein Traum. Und das zeigt uns aber, Ja, und dann analysiert man so den Traum und denkt, ja, aber es war eigentlich völliger Quatsch, es war völliger Nonsens. Also no way, was du da geträumt hast, Blödsinn. Und dann überlegst du, doch, es könnte vielleicht mit der Situation von gestern und von letzter Woche zu tun haben oder mit dem, wo du dir Gedanken machst, irgendwas ist da aus deinem Unterbewusstsein, ist da hochgekommen. Im Schlaf, im Traum, wenn wir nämlich loslassen, kommen die Dinge hoch. Und dann wird uns das auch wieder bewusst, was wir da noch auch in unserem Unterbewusstsein so mit uns rumschleppen. Und deswegen reicht es auch nicht nur aus, dass wir selber so eine Bestandsaufnahme machen, dass wir selber versuchen, die Dinge zu ergründen, warum gehe ich gerade hier durchs Dicke durch in meinem Leben, sondern dass ich den Heiligen Geist bitte, dass ich Gott bitte, dass er mir auch Dinge aufdeckt, dass er mir Dinge zeigt. Manchmal ist auch ein Gespräch mit einem Therapeuten, einem Berater gut. Das war, ich komme mir nicht mehr klar, hilf mir mal von außen, aus der Vogelperspektive da mal in mein Leben reinzuschauen, vielleicht hast du ja eine Idee. Aber ich glaube in erster Linie, Gott kann ja dann nämlich sehr schnell an dem Punkt, dass wir feststellen, hey, ich bin ja eigentlich auch zu einem großen Teil selbst für das Schlamassel verantwortlich, in dem ich stecke. Nicht immer, keine Frage. Oft kommen da Dinge auf unser Leben hinein und brechen unser Leben ein, für die wir gar nichts können. Die kommen da einfach um die Ecke, oft ja fieserweise dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Aber es gibt einen guten Teil, und das benennt ja hier das Wort Gottes im Jakobusbrief, gibt einen guten Teil, für den wir selbst verantwortlich sind. Allein diese Aspekte, dass wir uns nicht genug stärken durch das Wort Gottes, dass wir uns nicht genug stärken durch Lobpreis, Anbetung, Gebeten. Wir merken, wir haben innerlich gar keine richtige Substanz mehr, gar keine Power mehr, dass Gott uns auch ja, gegen diese Probleme oder Sachen, die da sind, hilft und stärkt und das geistliche innere Immunsystem stark genug ist und dann brechen da Dinge in unser Leben hinein. Da gibt es ja auch eine Vielzahl von und wir merken, boah, da sind wir eigentlich schon selbst dafür verantwortlich. Oder wir sind auch dafür verantwortlich, dass das Problem uns die Füße weggezogen hat und wir da am Boden liegen und nicht weiter wissen. Aber auch da gibt es ja viele interessante Bibelstellen, auch mal so in dieses Buch Hiob im Alten Testament hineinzuschauen. Gott verursacht das Leid nicht, er lässt es aber zu, um uns zu erziehen. Und wir merken ja oft, ich habe ja eben von dieser Frau erzählt, die ja sogar durch eine ganz tragische, schreckliche Lebenssituation aber gerettet wurde, zum Glauben an Jesus kam. Und viele von uns könnten davon auch berichten, wie wir durch Krisen hindurch, durch Leid hindurch, gerade so intensiv, so stark Jesus Christus erfahren und erlebt haben, wie es in den besten Zeiten nicht war. In einer schönen, guten Anbetungszeit, in einer guten Phase, voll, aber so intensiv, wie in Leid und Herausforderung, wenn wir uns dann an Jesus klammern und erfahren, wie er uns da rauszieht, wie er uns bewahrt, wie auf einmal er so stark gegenwärtig ist mit seiner Liebe, seiner Freundlichkeit, seiner Barmherzigkeit, so intensiv erleben wir da Gott nicht, wie in den leidvollen Situationen, den Herausforderungen. Und so ist es eben dieser wichtige Punkt, Gott verursacht kein Leid, aber er lässt es geschehen. Er lässt es geschehen, er hat damit einen Grund. Fatal und schlimm wird die Situation, wenn wir in diesem Leid bleiben, wenn dieser Zustand so bleibt. Aber dass immer wieder Situationen in unser Leben hereinbrechen, die uns herausfordern, die uns kaputt zu machen, drohen, das wird es immer wieder geben. Und dann ist es entscheidend zu erkennen, zu wissen, Gott, was hast du damit vor, welche Rolle spielst du darin? Und ein Stück weit hat es sehr stark auch mit dem Punkt zu tun, den Conny vorhin angesprochen hat, den Missionsbefehl, dass wir uns für Jesus in Bewegung setzen. Dass wir darauf bedacht sind, dass wir darauf bedacht sind, den Willen Gottes zu tun und umzusetzen. Und das hat mich sehr ermutigt, wenn ich das hier im zweiten Korintherbrief lese und ich greife hier mal diese Verse, zum einen hier 3-6 heraus, 2. Korintherbrief im Neuen Testament. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen, ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Denn wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet werden, so überaus reich ergießt sich auch der Trost über uns, den wir durch Christus empfangen. Wenn wir also bedrängt werden, geschieht das, damit ihr Mut bekommt und gerettet werden. Und wenn wir ermutigt werden, geschieht das, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Wer sagt das? Wer beschreibt hier etwas? Er selbst gar nicht mit Jesus unterwegs war, übernatürlich diesen Missionsbefehl, den Conny vorgelesen hat aus dem Matthäus-Evangelium, verinnerlicht hat, scheinbar mit jeder Pore seines Lebens gelebt hat, anderen Menschen im Hintergrund erstmal ausgeschlafen, Latte Macchiato schlürfend die Bibel lesen und zu gucken, was predige ich denn heute so den Leuten. Sondern er war unterwegs, wurde gesteinigt, wurde bespuckt, wurde verfolgt. Er beschreibt hier, es ist kein Zuckerschlecken, kein plüschiger Weg im 500er Mercedes durch die Lande zu brausen und dann in schönsten Hotels zu leben und den Menschen da mal eben, wenn man Bock hat, etwas von der Liebe Gottes zu erzählen, sondern dass es eine gewaltige Herausforderung ist. Aber schon hier in diesem ersten Teil, den ich euch zeigen möchte, beschreibt er ja, warum Leid geschieht. Einerseits spricht er davon, von den Leiden Christi. Und Jesus selbst, und das nimmt ja den Anfang auch, er hat selbst gesagt, Jesus selbst hat uns gesagt, dass die Menschen, die Jesus nachfolgen, die ihn ernst nehmen, auch diese Leiden erfahren können, durch die Jesus gegangen ist. Durch die Jesus gegangen war, verspottet zu werden, verleugnet zu werden, verfolgt zu werden, weil man Gottes Liebe weitergeben will. Und dann spricht er davon und sagt, aber durch das Leid, das wir erfahren, oder in diesem Leid, das wir erfahren, erfahren wir aber auch viel Trost Gottes, viel Beistand Gottes, wie ich es eben versucht habe zu beschreiben. Ist Jesus uns so unwahrscheinlich nah? Erfahren wir Jesus so intensiv, seinen Trost, seine Liebe, seinen Beistand? Wir erleben, dass das, was wir sagen, was wir bekennen, was wir beten, von dem wir erzählen, was da in der Bibel steht, dass es wirklich lebt. Und dass dieser Jesus wirklich Liebe ist und uns tröstet und uns gestärkt hat. Was muss das für eine Erfahrung sein? Ich werde gesteinigt, zu Tode gesteinigt und ich stehe von den Toten wieder auf. Ich muss oft damit rechnen. Und manchmal geschieht es ja auch, das wissen wir ja auch, von vielen Christen, die in aller Welt verfolgt werden um ihres Glaubens willen, dass es manchmal sogar auch bedeutet, sein Leben für Jesus zu lassen. Aber wie oft wurde Paulus davor bewahrt, wurde er beschützt und konnte weiter seinen Auftrag ausführen, seinen Job machen. Und er sagt, diesen Trost, diese gewaltige Nähe Gottes, die wir erlebt haben, in diesen Leiden, in diesen Herausforderungen, das haben wir auch deswegen erlebt, um euch damit zu trösten, um euch zu ermutigen. Ihr seid nicht allein. Da, wo ihr jetzt durchgeht, da sind wir schon durchgegangen. Wir können euch eins sagen, wir sind durchgekommen. Jesus hat uns durchgebracht. Jesus bringt uns ans Ziel, so wird er auch euch ans Ziel bringen. Das ist ganz entscheidend wichtig, wir sind in dieser Situation nicht allein. Und wenn wir es noch so sehr empfinden, spüren und denken, Jesus, wo bist du, ist uns Jesus viel näher, als wir denken. Wir denken oft, der Heilige Geist ist auch so eine ganz gefährliche Gedankenfalle und lässt sich sehr schnell auflösen. Wir denken oft, der Heilige Geist ist mit uns, wenn wir so im Gottesdienst 3 Meter über den Boden schweben und könnten jeden umarmen und sagen, wow, es ist so easy mit Jesus, es ist so super und wow, es ist so klasse und er hat Gott hineingesprochen durch Gaben und das war einfach so klasse und wie schön das heute war im Gottesdienst. Und die Woche über habe ich so gespürt, wie Jesus einfach da war auf meinem Arbeitsplatz und da hat sogar die Kaffeetasse auf dem Schreibtisch geschwebt und es war einfach nur genial. Und dann denken wir, dann ist der Heilige Geist mit uns, wenn wir es ja fühlen, wenn wir es fühlen. Und in Situationen, wo wir da wie Schluri, egal, ich bin so frustriert, ich bin so genervt, bin nur mit mir selber beschäftigt. Und dann spüren wir dieses schlechte Gewissen, wir spüren, wie der Heilige Geist uns im Genick hängt und uns zurückziehen will. Wir fühlen uns so schlecht, so schlecht. Und wir begreifen gar nicht, dass da der Heilige Geist viel mehr und viel intensiver als uns dran ist, als in diesen guten Zeiten. Das ist einfach das Starke daran. Der Heilige Geist ist gerade an uns dran. Wer zieht uns denn zu Gott zurück? Warum fühlen wir uns denn so schlecht und sagen, ich möchte wieder in dieser engen Beziehung mit Jesus sein? Weil der Heilige Geist an uns arbeitet. Oh, die anderen haben es so leicht, die machen einfach, was sie wollen. Und bei mir gibt es so viel, wo ich merke, da habe ich Mist gebaut. Und was ich jetzt denke und was die Haltung, die ich jetzt habe, die ist doch nicht okay, das ist doch nicht sauber. Und es geht mir so schlecht damit. Aber es ist doch gerade der Heilige Geist, der da in meinem Leben wirkt und das aufzeigt. Und auch den Finger auf die Wunde legt. Und weiter heißt es hier in dem Text, in den Versen 9 bis 12, tatsächlich fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Die waren also wirklich am Ende, die Jungs. Tatsächlich fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Wir sollten eben lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Und er hat uns ja vor dem sicheren Tod gerettet und rettet uns noch. Auf ihm ruht unsere Hoffnung. Er wird uns auch in Zukunft retten, wenn auch ihr durch eure Gebete mithelft, dass viele Gott für das Gnadengeschenk danken, das wir erhalten haben. Denn unser Ruhm besteht im Zeugnis unseres Gewissens. Überall in der Welt und besonders bei euch war unser Verhalten von Aufrichtigkeit und Lauterkeit Gott gegenüber bestimmt. Wir ließen uns nicht von eigener Klugheit leiten, sondern von der Gnade Gottes. Was meint er damit? Es ist so gut. Es ist so gut und es ist so wohltuend. Eben nicht versuchen, den starken Mann, die starke Frau, die Powerfrau, den Glaubensmann zu spielen, sondern einfach loszulassen und sagen, ich bin hier im Leid. Mir fliegt alles um die Ohren. Aber warum? Weil ich mich für Jesus entschieden habe, weil ich mir entschieden habe, ihm nachzufolgen und mich sogar für ihn einzusetzen, ihm zu dienen. Und wer A sagt, soll auch B sagen. Und ich sage, ich gehe durch, ich gehe da weiter. Und ich stelle mich offen diesen Dingen und der Situation und warte darauf und bin bereit, dass Jesus bodenständiger werde in meinem Glauben, dass ich lerne, mehr und mehr wirklich sein Wort zu vertrauen, zu leben und mit dem Heiligen Geist zu leben. Unser Glaube bewährt sich durch Leiden. Ich möchte euch noch ein Beispiel vor Augen stellen aus der Bibel, das es einfach so faszinierend zum Ausdruck bringt. Im Alten Testament eine Situation, die viele von uns kennen, und Conny hat ja schon so das Umfeld dieses Bibeltextes, auch das geschichtliche Umfeld so angerührt heute Morgen. Und zwar die Situation, erkennt ihr bestimmt auch, die drei Männer im Feuerofen unter dem damaligen Herrscher von Babylonien, Nebukadnezar. Sind gar nicht drei, die wir da sehen, ne? Merkwürdig. Also, im Buch Daniel 3 können wir das lesen. Was ist die Situation? Daniel war ja einer der Männer, der an Gott glaubte. Das Volk Israel hatte sich völlig von Gott entfernt. Gott musste, auch hier ein Beispiel, musste Leid, musste Gericht zulassen, um letztendlich sein Volk zu retten, es wieder an sein Herz zu ziehen. Aber es kam zum Worst Case, zum schlimmsten Fall, dass also das Volk Israel aus seinem Land alles in Schutt und Asche gelegt wurde, der Tempel sogar und alles in das Volk Israel aus seinem Land entführt wurde, in die Gefangenschaft nach Babylonien, dann war später eben das Persische Reich. Und dort in der Gefangenschaft passiert es eben, dass einzelne Frauen und Männer dort zum Glauben an Gott, zum lebendigen Glauben an Gott zurückfanden. Und dieser Nebukadnezar drehte so ein bisschen durch als mächtiger Herrscher seiner Zeit, damaliges Weltreich, und sagte, ich stelle eine Statue auf, wahrscheinlich sah sie ihm sogar ähnlich. Und er sagte, wenn das Orchester anfängt, die Musik zu spielen und ihr da riesen Tamtam hört, heute wären es wahrscheinlich irgendwelche Sirenen, die heulen würden, wenn ihr das also alles hört, sofort lasst die Kaffeetasse fallen, egal wo ihr seid, geht auf die Knie und betet diese Statue an. Und es waren drei Freunde so wie dieser da prophetisch gebrauchte. Und diese drei Freunde von ihm waren genau wie er, einfach heiß für Gott und glaubten Gott und nahmen Gott ernst und haben gesagt, wir ahnen, dass an unseren Kragen geht, um Kopf und Kragen, wie wir uns hier reden und entscheiden, aber wir werden diese Statue nicht anbeten. Unseren Geboten heißt es, wir sollen Gott, den wahren, einzigen Gott, allein anbeten. Wir werden diese Statue, wir werden keinen König, irgendetwas anbeten. Und dann heißt es, dass eben als diese Musik kam und diese Statue angebetet werden sollte, damals von dem ganzen Volk in Babylonien, diese drei eben nicht niederfielen. Weiß nicht, saßen sie da am Kaffeetisch, haben normal ihr Latte Macchiato weitergetrunken oder saßen an ihrem Schreibtisch und wie das dann so ist, die anderen waren natürlich am Petzen und haben gesagt, König, guck dir das an, diese drei da, die du auch noch befördert hast und die hier so eine wichtige Aufgabe haben, die fallen nicht vor der Statue nieder. Sie sind ungehorsam, wir haben da was gesehen. Und der König schnappte sich diese drei und sagte, ihr wisst, was passiert. Jeder, der diese Statue nicht anbetet, wird in den Feuerofen geworfen. Er wird hingerichtet werden. Und dann heißt es hier in Vers 15 bis 19, ihr habt noch eine Gelegenheit, sagt er zu ihnen, wenn ihr noch einmal den Klang aller Instrumente hört und euch niederwerft und das Bild anbetet, das ich gemacht habe, dann ist die Sache erledigt. Wenn aber nicht, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott soll euch dann noch aus meiner Hand retten? War irgendwie ein bisschen von sich überzeugt so, ne? Schadrach, Meschach und Abadnego erwiderten dem König Nebukadnezar, wir haben nicht die Absicht, uns vor dir zu verteidigen. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, dann wird er uns aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten. Und wenn nicht, so sollst du, König, dennoch wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und dein goldenes Bild nicht anbeten werden. Da gerät Nebukadnezar noch mehr in Wut. Interessant, oder? Die haben nicht gesagt, was kostet die Welt? Wir beten diese Statue nicht an, wir haben Gott auf unserer Seite, der holt uns da schon raus. Sie haben gesagt, wir haben eine schwerwiegende Entscheidung getroffen. Wir wissen, dass es unter Umständen um unser Leben geht. Wir werden diese Statue nicht anbeten. Gott kann uns aber retten. Und selbst wenn er uns nicht rettet, werden wir doch auf Gottes Seite bleiben, werden wir ihm weiter vertrauen und werden wir diese Statue nicht anbeten. Wow, das ist gelebter Glaube. Angesichts des Leids, der Herausforderung, eine klare Entscheidung zu treffen. Wie geht's weiter? Schadrach, Meschach und Abadnego aber fielen gefesselt ins Feuer. Da erschrak der König Nebukadnezar. Er fuhr auf, aber warum sehe ich denn vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind alle unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens und rief, Schadrach, Meschach, Abadnego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Und es hat diesen König verändert. Er hat gesagt, jetzt soll jeder bestraft werden, der sich über euren Gott lustig macht und sich über euch und euren Glauben lustig macht. Und sie wurden gerettet, sie wurden befördert, sie wurden eingesetzt. Und es hat einen Ruck im Leben dieses Mannes, dieses mächtigen, von sich eingenommenen Mannes gemacht. Gott gebrauchte diese Situation einfach unwahrscheinlich. Aber es ist ein Bild, das Gott uns gibt. Manche sagen auch, es war nicht ein Engel, der dort mit den Dreien im Feuerofen war und sie bewahrt hat. Sie sind ja ohne ein kleinstes angesenktes Haar da rausgekommen, aus dem Feuerofen, wo sogar die, die in nächster Nähe waren, schon umkamen, sondern einige sagen, es war Jesus. Jesus, der mit ihnen dort im Feuer war. Und es gibt auch zum Beispiel interessantes, vielleicht können wir es hier auch mal singen, interessantes neues Lobpreislied, das auch davon handelt. Another in the fire. Da ist einer mit uns im Feuer drin, der geht mit uns in dem Feuer, der geht mit uns da rein und der bewahrt uns, der beschützt uns. Jesus ist in dem Leid drin. Und es schmerzt im Leid und es ist viel Druck da und es tut weh und wir denken, wir kommen da nicht raus. Die Bibel sagt das aber unverblümt. Die Bibel sagt klar, dass es manchmal Leid in unserem Leben gibt, das Gott zulässt, als Gläubige, dass wir erfahren und es geht an dem äußersten Rand unserer Kraft, an den äußersten Rand unserer Möglichkeit. Wir sagen, noch ein klein bisschen mehr und ich komme um, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Aber es geht nicht darüber hinaus. weil Jesus mit seiner Hand da ist und er bewahrt uns, er beschützt uns in diesem Bild. Er ist mit uns mittendrin in diesem Feuerofen und er passt darauf auf, dass nichts mit uns passiert, wie heil da wieder rauskommen und wir was daraus lernen. Diese drei haben im Glauben gehandelt, sie haben eine Entscheidung getroffen, wir werden auf Gottes Seite bleiben, wir glauben, Gott kann uns bewahren. Aber wie glaubensgestärkt, wie stark, wie intensiv muss diese Gotteserfahrung gewesen sein, als sie da mit Jesus wieder rauskamen und wussten, Jesus hat sich zu unserem Glauben gestellt, uns ist nichts passiert. Unser Glaube ist lebendig und hat sich bewährt. Und diese Fragen möchte ich euch einfach nochmal mitgeben. Was ist die Ursache von Leid? Haben wir es selbst verschuldet? Können wir es, schlimm ist, wie sie jetzt ist? Ich habe keine Erklärung. Ich habe mich selbst geprüft. Du weißt es, ich finde hier keine Ursache und ich kann es nicht erklären. Aber ich vertraue dir, dass du mich da wieder rausholst, dass es wieder rausgeht. Und ich möchte nicht allein und ich da durchgehen. Und ich bin auch nicht allein, sondern ich weiß, du bist an meiner Seite und ich gehe mit dir dadurch, Herr Jesus. Ich will ganz bewusst mit dir durch diese Situation gehen. Ich will erkennen, du lässt zu, du wirst mich davon erlösen. Ich bin nicht allein, aber es dient wahrscheinlich dem einzigen Zweck, dass mein Glaube geprüft wird, dass er bewährt wird, dass du wirklich siehst, Jesus, wie ich stehe, dass ich da nicht nur schön singe und bete und rede, sondern wirklich glaube. Und Jesus, du gehst mit mir durch. Und du holst mich da raus und ich verstehe dich und auch das, was du für mich gelitten hast, erleidet hast, ein Stück weit mehr. Amen. Ja, und lass uns wirklich da bereit sein. Bereit sein zu sagen, Jesus, ich möchte bereit sein, die Verbitterung, die ich habe, wo ich innerlich auch in dieser Herausforderung, in dem Leid hart geworden bin. Ich möchte es dir ausliefern, ich möchte es dir geben. Und er wieder ganz neu, so ein steinernes Herz, wie sein Wort es auch sagt, in ein fleischernes, weiches, empfindsames Herz. Herz steht ja, ist ein Bild für unser inneres Empfinden, inneres Leben. Er das auch verwandelt. Lass uns dafür noch beten. Wir geben Mut, es gab ja auch noch andere Impulse, Eindrücke heute Morgen. Es ist immer entscheidend wichtig, dass du es nicht einfach gehört hast und dann gehst du wieder, sondern dass wir nach dem Gottesdienst auch füreinander dafür beten können. Und Raum ist, dass der Heilige Geist hier etwas tut. Er hat zu dir gesprochen, aber er möchte auch handeln und da ist Gelegenheit. Und dafür wollen wir gerade unseren Herrn auch bitten. Jesus Christus, danke, dass wir dich als Vorbild haben, dass unser Glaubensleben, unser Christsein nicht auf uns, nicht auf irgendwelche toten Formeln und Lehren gegründet ist, sondern es ist auf dich fixiert, Jesus. Es soll auf dich fixiert sein. Wir danken dir, Jesus, dass du selber gelitten hast, dass du zum Leid Ja gesagt hast, dass du für uns gelitten hast, am Kreuz für uns gestorben bist, um uns zu erlösen. Und du hast uns gesagt, dass auch Konsequenzen ein Bekenntnis zu dir zu haben, Gott, und zu dir Ja zu sagen. Und damit auch durchzugehen. Aber danke, dass wir auch erleben und erfahren dürfen, dass wir nicht da alleine durchgehen, sondern du mit uns durchgehst. Ob es Krankheitssituationen ist, ob es berufliche Herausforderungen sind, familiäre, beziehungsmäßige Herausforderungen, was auch immer, ob es aufgrund unseres Glaubens ist und wir erfahren Nachteile. Herr, dass wir wissen, du gehst mit uns da durch. Aber du gehst durch und wir kommen da durch und wir kommen raus. Danke, Jesus. Und hilf uns, wirklich davon zu profitieren. Die Lehren, die du uns beibringen willst, daraus zu ziehen, Herr. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das wirklich zu erleben, wie dein Wort das sagt. Und so gib uns Mut und Kraft, vielleicht wo einige von uns auch gerade in solchen Herausforderungen jetzt stehen, durchzuhalten, mit dir, Jesus, durchzugehen, an dich festzuhalten. Erinnere sie an Dinge, die du ihnen zugesagt hattest, wo du sie schon einmal herausgeholt hast, ihnen geholfen hast, dass sie durch deinen Heiligen Geist gerade jetzt ermutigt werden, weil sie daran erinnert werden. Ich danke dir, Jesus. Danke, dass du uns hörst, dass du uns ernst nimmst und dass du auf unser Gebet eingehst. In Jesu Namen. Amen.